Freitag 22.
Aha.
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 Gesundheitskosten. Ab Mitte 80 steigt der Pflegebedarf stark. Steigende Prämien. Der Einfluss des Alters wird stark überschätzt. Steigende Krankenkassenprämien. Die Alten sind nicht alleine schuld. Und Gesundheitskosten in der alternden Gesellschaft, weshalb nicht die Zunahme älterer Menschen, sondern falsche Anreize das Gesundheitswesen unter Druck setzen. Das sind ein paar Schlagziele zu unserem Gespräch heute bei Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch, zu dem ich Sie herzlich begrüße. In der Reihe, kurz vor den eidgenössischen Abstimmungen, reden wir heute über Kosten und alternde Gesellschaft. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und mein Gast heute ist der François Höpfliger. Er ist Alters- und Generationenforscher. Guten Abend, Herr Höpfliger, schön, dass Sie Zeit
haben. Guten Abend, ja.
Ja, wie sind Sie denn persönlich von dieser Frage Alter und Gesundheitskosten betroffen?
Ja, bis jetzt bin ich relativ gesund geblieben, aber ich kann jetzt eben im Februar noch eine Operation müssen machen im Kieferbereich. Und da merkt man schon, es braucht natürlich mehr Zeit im höheren Lebensalter. Ich bin jetzt 76, sich dann von einer Operation zu erholen.
Und gibt es einen Zusammenhang, den Sie jetzt beobachten können zwischen Alter und Gesundheit und Kosten, wenn man die drei Sachen zusammennimmt?
Ja, der demografische Effekt wird oft überschätzt. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass der direkte demografische Effekt, oder dass jetzt mehr Leute alt werden und lang leben, vielleicht 15-20% von der Zunahme von der Gesundheitskosten ausmacht. Der Hauptpunkt ist eben, die Ansprüche an Gesundheit sind gestiegen. Man hat natürlich auch sehr viele neue Entwicklungen in der Medizin, wo man die Leute sehr lang gesund, also oder mobil und alltagsbezogen autonom kann halten, aber es kostet, oder? Mit Herz-, Kreislauf-, Operationen, zum Beispiel, oder Hüftoperationen, oder?
Ja.
Also, wo wir zum Beispiel angefangen haben mit der Altersforschung, dann ist ein Drittel von den Leuten nach einer Hüftoperation im Alter gestorben. Und nur ein Drittel hat überhaupt wieder können weiterlaufen. Und das hat sich heute völlig verändert. Man hat heute Hüftoperationen, die sehr erfolgreich sind. Aber es braucht natürlich dann Interventionen, es kostet etwas. Und die Leute müssen nachher dann auch noch begleitet werden.
Also, verändert, ja.
Es ist hauptsächlich eine Kombination von hohen Ansprüchen mit dem Alter von Generationen, die wissen, dass man auch gesundheitliche Interventionen erfolgreich durchführen kann. Dann kommt dazu, man hat natürlich oft kostspielige neue technische Entwicklungen. Also gentherapeutische Ansätze kosten wahnsinnig viel in der ersten Ansatz und vielleicht wird das dann mal billiger.
Sie haben etwas von den Ansprüchen geredet. Unterscheidet sich denn da jetzt jüngere, ältere und ältere Menschen auch voneinander?
Ja, die nachkommenden Generationen haben höhere Ansprüche an Gesundheitskosten, weil man auch weiss, man kann erfolgreich etwas machen. Man hat da vielleicht dann weniger Ansprüche so an komplizierte Operationen am Lebensende, aber vielleicht eher Ansprüche als sekundärpräventive Element. Das heisst, wenn man mal etwas hat, dass man vielleicht mal rechtzeitig etwas macht. Was man auch festgestellt dann in der Alters- und Politik ist, dass die Ansprüche der Töchter und der Söhne oft höher sind an Pflege und an Spital als die Ansprüche der alten Menschen selber.
Ja.
Das haben wir auch im Kanton Obwalden und Nidwalden festgestellt, dass die Angehörigen, Töchter, auch in den Pflegeheimen mehr Ansprüche haben. Sie haben das Gefühl, sie wollen auch bessere Qualität und vielleicht auch bessere Versorgung, als die Mutter und der Vater eigentlich gewohnt sind.
Das ist noch überrascht. Also das heisst, die Erwartungen an Gesundheit kommen eigentlich von der Generation, die mittelalterlich ist und gesund ist.
Ja, das hat damit zu tun, dass natürlich der moderne Mensch, oder, durch die Langlebigkeit von den Älteren das Alter wie zweimal erlebt, oder? Das Alter von den Älteren zuerst.
Ja.
Und das löst natürlich viele Projektionen und Diskussionen aus, weil das ist der Schatten von der eigenen Zukunft.
Ja.
Und es ist oft einfacher, über das Altwerden von den anderen etwas zu reden, als über das eigene.
Ja. Und was kann man denn sagen im Zusammenhang mit Alter und Gesundheitskosten, wenn jetzt die direkte Verbindung so nicht zutrifft?
Ja, wo wir natürlich Lücken haben, ist in der Prävention. Da haben wir noch relativ viele Lücken, dass man eigentlich verhindert, dass etwas passiert. Wo man eben sehr erfolgreich ist, man nennt das technische sekundäre Prävention oder Kuration und Rehabilitation. Das heisst, wir sind sehr erfolgreich drin, dass wenn die Leute, wenn sie etwas haben, zum Beispiel Herzproblem oder Diabetes, dass die wieder gesund werden und lang können leben. Aber wir sind extrem schlecht daran zu verhindern, dass die Leute überhaupt krank werden.
Also, ja.
Oder da gibt es zum Beispiel mit Sturzprävention oder dass man schon früher richtig sich ernährt und richtig bewegt. Da wird zu wenig investiert. Also man kann sagen, von 100 Franken, die im Gesundheitswesen ausgegeben werden, vielleicht 95 bis 98 Franken werden ausgegeben, um die Leute zu reparieren, nicht um zu verhindern, dass sie überhaupt nicht in die Situation kommen, dass sie krank werden.
Und an was liegt das?
Ja, es liegt daran, dass Prävention natürlich langfristig wirksam ist und Krankenkassen zum Teil wären interessiert an Prävention. Sie dürfen aber vom Gesetz nicht, weil sie sind verantwortlich eben für Krankheiten, nicht für Gesundheit, oder?
Und an was liegt das? Ist das einfach eine Erwartung an Krankenkassen oder gibt es dort noch andere Gründe, dass die das nicht machen?
Ja, es gibt auch Gründe. Sie haben natürlich zum Teil wissen, zum Beispiel die Krankenkassen wissen, wer zum Beispiel jetzt Diabetes hat. Und die könnten natürlich Empfehlungsrichtlinien geben den Leuten, die Diabetes haben, eine bestimmte Art, oder die bestimmte Medikamente nehmen müssen, dass sie sagen, was sie daneben noch machen müssen. Aber sie dürfen da, sagt der Datenschutzregelung, dürfen sie das nicht mitteilen. Da können sie einfach allen sagen, man muss das und das machen. Aber die Wirkung ist relativ klein. Also man darf festgestellt, sehr viele Leute kümmern sich um ihre Gesundheit erst dann, wenn sie mal eine Beschwerde haben.
Das Letzte ist ja noch ein spannender Punkt. Ist das etwas, was Sie auch in anderen Altersschichten finden, oder ist das etwas, was sich eher jetzt entwickelt oder früher schon der Fall war?
Ja, das ist generell der Fall. Dann in einem Bereich, wo man sich auf, ja, zum Beispiel wäre es ja gar nicht möglich, dass Leute wieder rauchen, oder? Und wenn man natürlich Leute im Pflegebereich sieht, die rauchen, oder, dann ist das auch nicht rational.
Also das heisst, ein Teil von unserem menschlichen Verhalten im Gesundheitswesen ist immer irrational geprägt.
Ja, das sind natürlich kurzfristige Interessen oder Vorstellungen sind wichtiger als langfristige Sachen, weil wenn man auf Sachen verzichtet, oder, dann hat das vielleicht eine Wirkung in 10, 15 Jahren.
Und, ja, ja.
Und auch politisch ist natürlich, wenn man jemanden repariert, wo klar ist, das ist das Problem, dann ist es leichter zu begründen, als sagen, wir müssen jetzt etwas investieren, was vielleicht in 15 Jahren eine Wirkung hat, oder?
Ja.
Wo man es macht, ist auch bei Jugendlichen, und das versucht man, oder?
Genau, eben. Wie gesagt, die denn aus so vor Ihrem Wissensstand her präventive Massnahmen aus, wo könnte der Erfolg haben?
Ja, wir hatten mal ein Projekt gehabt, das war sehr erfolgreich für ältere Leute ab 75. Das waren präventive Hausbesuche durch fachlich ausgebildete Gesundheitsfachleute. Die sind zu den Leuten heimgegangen, haben geschaut, haben mit den Leuten diskutiert und geschaut, wo hat es gefahren, wo hat es einen Teppich, wo könnte so Sturzfallen werden, wo haben die Leute zum Beispiel Probleme mit der Ernährung oder auch vielleicht das Risiko für Vereinsamung zum Beispiel zu verhindern, oder? Das führt dann oft so, dass die Leute dann krank werden, nicht weil aus somatischen Gründen, sondern aus psychischen Gründen. Und man hat dann das umfassend gemacht und hat festgestellt, dass wenn man da investiert in die Gesundheitshausbesuche, ja, dann hat man 2 Jahre mehr Kosten bei der Krankenkasse, weil man auch gemerkt hat, dass die Leute haben gewisse Sachen einfach zu spät, durch Vorsorgeuntersuchungen oder Interventionen zu spät angegangen. Und dort können wir natürlich dann längerfristig etwas sparen. Und am dritten Jahr hat sich dann das bezahlt gemacht. Das haben gewisse Gemeinden haben das finanziert, aber es ist einfach so gewesen, dass jede Gemeinde hat dann das müssen selber zahlen. Und das ist dann weder von den Kantonen noch vom Bund unterstützt worden. Dann sind die Programme wieder verschwunden.
Es gibt ja auch die Situation, dass das zum Teil auch schon probiert worden ist und dann haben es aber die älteren Leute selber nicht so gern gehabt. Kennen Sie das auch?
Ja, das haben wir festgestellt, dass eine nette Spitex oder Gesundheitsfachperson, die hat gar nicht Erfolg gehabt, sondern sind die gewesen, die direktiv gewesen sind, haben gesagt, also der Teppich muss jetzt weg oder sie müssen jetzt die Medikamente nehmen zu der und der Zeit, also die Direktive. Und da kommt man natürlich an ethische Probleme, natürlich, wie weit dürfen die Leute zwingen, oder?
Ja.
Zum Gesundheitsverhalten, oder?
Ja. Haben Sie herausgefunden, wo die Grenze liegt mit dem Zwang? Also gibt es Hinweise, wo man ihn anwenden darf, wo nicht?
Ja, wenn es eine gute persönliche Beziehung ist, oder? Und wenn die Leute eben auch sozial begleitet werden und betreut werden, dann funktioniert das gut, wenn man einfach nur pflegerisch, medizinisch das anschaut, oder?
Ja.
Also wenn man mit diesen Leuten zum Beispiel dann nachher einmal gejasset hat oder zusammen einen Kaffee getrunken hat, also so, sagen wir, aus der Pflegebeziehung eine soziale Beziehung geworden ist, dann hat es geklappt.
Also das ist das,
was eben KVG eben nicht finanziert, oder? Wird unterstützt in der Pflege, aber die sozialen Beziehungen, die werden nicht unterstützt.
Also das heisst, Investitionen in soziale Beziehungen könnte eine positive Auswirkung haben auf Gesundheit und damit eine negative auf Kostensteigerung?
Ja, da gibt es immer mehr Studien, die zum Beispiel zeigen, gute soziale Beziehungen, und zwar auch vor allem auch außerfamiliale Beziehungen, sind im Alter eine wirksame Prävention gegen Demenz. Also nicht, dass man das vollständig verhindern kann, aber es gibt Studien, Längsschnittstudien, die zeigen, gute soziale Beziehungen neben sinnvollen Aktivitäten führen dazu, dass die Leute später oder weniger häufig demenzkrank werden.
Obwohl das ja auch wieder kostet, das zu organisieren, an was scheitert denn das?
Ja, es scheitert, dass man eben oft langfristige Investitionen eben nicht will. Man tut eigentlich im Staat oder in der Politik reagiert man auf Probleme.
Ja.
Das haben wir auch gesehen bei Jugendlichen. Man reagiert auf die Jugendlichen, die nicht funktionieren. Und die 80% Jugendlichen, die gut sind, gut motiviert sind, leistungsfähig sind, um die kümmert sich fast niemand.
Aha.
Und da kommt dazu, man hat einfach den Wert von sozialen Beziehungen als Gesundheitsfaktor lange Zeit unterschätzt. Man denkt, dass Alterskrankheiten, das sind genetisch bedingt.
Ja.
Biologisch dort bestimmt, bis man gemerkt hat, die Leute können mehr machen. Und die soziale Einbettung ist ein viel wichtiger Faktor. Also man kann Einsamkeit verhindern im Alter, da hat man schon recht viele Gesundheitswirkungen und Gesundheitsprobleme verhindert.
Jetzt wird ja häufig gesagt, das letzte Jahr oder die letzten zwei Lebensjahre, unabhängig davon, wie alt man wird, sind die teuersten. Würde denn das auch noch zutreffen, wenn man vorher so investiert?
Ja, das ist eine Frage. Ich habe das einmal angeschaut, ob das heute noch zutrifft. Oder? Zum Teil sind die Leute, die mit 40, 50 sterben, an Krebs, das ist am teuersten.
Ah,
ja. Im hohen Alter ist es so, dass man zum Teil, weil die Leute vielfach in den Pflegeheimen sterben, hat man heute, sagen wir, eine palliative Care, wo man viel auf gewisse Interventionen schon von vornherein verzichtet.
Ja.
Und dann was man einfach ist, dass man bei vielen, auch bei sehr vielen alten Menschen, den Sterbeprozess und wie lange das geht, oft unterschätzt hat.
Also das heisst,
Die Leute sterben eben heute weniger schnell als früher, weil man halt heute weniger an Infektionen stirbt, oder?
Ja.
Oder auch, wenn die Leute demenzkrank sind, dann können sie sehr lang leben. Es ist immer die Frage, ob Demenz überhaupt dann zum Tod führt oder nicht. Das ist dann immer noch umstritten. ob Demenz tatsächlich eine tödliche Krankheit ist.
Ja, aber das heisst eben, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, dass Sie sagen, selbst wenn man gesund alt wird, kostet ja das auch. Aber kostet es dann einfach weniger?
Ja, also alle Szenarien zeigen, dass wenn es gelingt, dass man die, sagen wir, die gesunde Lebenserwartung kann ausdehnen. Ja. Für verschiedene Massnahmen, dann wird der Anstieg von der Gesundheitskosten deutlich geringer sein. Aber man wird in jedem Fall mit steigenden Gesundheitskosten zu rechnen haben, vor allem, wenn man jetzt natürlich die Geburtenjahrgänge, die Babyboomer natürlich ins hohe Alter kommen, immer mehr.
Und was könnte man, also das wird zu einer Anstieg führen, sagen Sie, wo sehen Sie denn die grössten Bremser oder die grössten Möglichkeiten zum Ansetzen, auch im Vergleich zu dem, was heute in der Politik als Hebel diskutiert wird?
Dass man die sozialen Ursachen von Erkrankungen stärker oder auch die hohen Kosten durch mentale, psychische Probleme stärker gewichtet und das verhindert und gleichzeitig, dass man Doppelspurigkeiten reduziert. Sagen wir durch ein elektronisches Datendossier, Patientendossier, weil es werden viele Massnahmen werden eben doppelt gemacht, weil die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachleuten zum Teil nicht funktioniert.
Ja, Sie haben vorher ja schon auch Datenschutzfragen angesprochen. Das bleibt eine Herausforderung.
Ja, es ist noch interessant, also wenn man dann schaut, zum Beispiel, wenn Leute Patienten sind, oder? Bestimmtes Problem haben, zum Beispiel Epilepsie-Gefahr, dann ist der Datenschutz kein Thema. Dann sind sie interessiert, dass sie eine App oder einen Hinweis bekommt auf ihrem Handy, dass ja, jetzt könnte ein Epilepsie-Anfall passieren, oder? Ja. Dass sie zum Beispiel, wenn sie Auto fahren oder im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, dass sie eben rechtzeitig können anhalten, sich holen. Oder dass Leute, die zum Beispiel jetzt im Alter zu wenig trinken, dass da hingewiesen wird, dass sie jetzt etwas trinken sollten. Oder dass sie bei einer Wanderung im Nidwald mal eine Pause sollen machen, bevor es ein Problem gibt, oder?
Ja, ja.
Und da ist der Datenschutz für Leute, die Probleme haben, ist nie ein Thema. Das ist nur für die Gesunden eigentlich immer ein Thema.
Und gibt es Möglichkeiten, das irgendwie, ich sage jetzt mal, miteinander zusammenzubringen?
Ja, da haben wir zum Beispiel vor kurzem, also letztes Jahr, ein Projekt prämiert. Die haben einen Preis bekommen, die haben bei Hüftoperationen, oder? Wird jetzt ein Chip implantiert. Also zusammen mit der Hüftplatine wird ein Chip eingebaut, wo ein Jahr lang die Leute informiert, ob sie sich nach der Hüftoperation richtig bewegen. Also vielleicht zu wenig bewegen, dann wird hingewiesen, dass sie müssen vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Wenn sie sich zu viel bewegen, wird hingewiesen, sie sollen wieder ein bisschen bremsen. Und das wird dann vom Körper direkt aufs Mobiltelefon geleitet. Die Leute haben informiert über das ideale Bewegungsverhalten nach einer Operation für ein Jahr. Das können Sie teilen mit den Angehörigen und mit dem Arzt, die App. Und das kann eine recht große Wirkung haben.
Aber das ist ja sehr spannend auch und gleichzeitig, es könnte einem ja auch so ein bisschen ein Überwachungsgefühl geben. Also da schaut immer jemand, was ich mache und wie ich mich bewege.
Ja, das ist schon so. Aber wenn man schaut, was im Spitzensport alles läuft an Überwachung, da wird jede Sekunde wird überwacht. Oder?
Ja, ja.
Man kann wirklich die Leute nicht zwingen. Wir haben das einmal in Genf, hat man die Idee gehabt, dass wenn die Leute sich bewegen oder, und das nachweisen, dann kommen die Boni bei der Krankenkasse über, oder?
Ja.
Und dann haben wir festgestellt, ein paar von den Genfer und Genferinnen haben dann den Bewegungsmelder am Hund angehängt.
Und
also, es gibt immer gewisse Tricks, oder? Also, ich glaube, es braucht das Gleichgewicht, oder? Zwischen Überwachung.
Ja. Wie sehen Sie das? Was ist da von diesen vielen Massnahmen? Wo sehen Sie die Rolle vom Staat, wo er sich irgendwo einbringen muss? Wo sehen Sie Verantwortung bei den Krankenkassen, wo auch bei den einzelnen Leuten?
Gut, die Verantwortung ist sicher auch bei den einzelnen Leuten, aber bei den Krankenkassen, dass die das Recht hätten, präventive Programme zu unterstützen. dass das mit dem Risikoausgleich und dem Datenschutz könnte vereinbar werden. Wo man auch festgestellt hat, sagen wir, die Kantone oder Gemeinden sehr viel könnten machen, ist einfach die sozialen Beziehungen. So wie man das Wasserversorgung und das Elektrizitätsnetz oder pflegt.
Ja.
Wenn man soziale Beziehungen in der Nachbarschaft, im Quartier, im Dorf, im Kanton pflegt, dann hat man eine riesige Wirkung für alle Generationen, die sich langfristig auszahlt. Weil dann könnt ihr, sagen wir, die gesunden älteren Leute, die könnten hochbetagten, funktional eingeschränkten Personen helfen, oder? Junge Leute können bei mir kaufen, bei älteren Leuten helfen. Man kann durch, die Leute können gemeinsam essen und damit günstig, ja, billiger essen, billiger zu Nahrung kommen. Und auch durch den Ausbau von sozialen Beziehungen kann man eine extrem grosse Wirkung haben, sodass die gesunde Lebenserwartung im sozialen, psychischen und im somatischen Bereich ausgedehnt wird, ohne dass die Kosten allzu stark zunehmen. Aber es braucht Investitionen.
Und die sind, ich sage jetzt mal, langfristig, wenn ich das höre, und ja, häufig nicht direkt spürbar.
Ja, die haben dann oft eine langfristige Wirkung. Also wir haben eben zum Beispiel präventive Haustücher, die haben erst nach 3 Jahren zu reduzierten Kosten geführt, oder?
Ja.
Generationenprojekte, und haben wir auch festgestellt, die braucht 5 Jahre, bis sie funktionieren, dann Nachbarschaftsbeziehungen, bis das richtig, sagen wir, im Neubauquartier richtig funktioniert, braucht das 5 bis 6 Jahre. Also man muss zuerst einmal, das ist immer, wenn man einen Baum anpflanzt, braucht man auch ein paar Jahre, bis der Äpfel hat oder Birne, oder?
Ja, ja.
Und man, das denkt heisst... eben, dass, man denkt eben gar nicht, Gesundheitskosten sind auch Investitionen.
Ja, ja. Und wie weit, ich sage jetzt mal so, wie weit gibt das eine Spannung? So, ich sage jetzt mal, ein Teil von der Schweizer Kultur ist ja häufig auch so ein Freiheitsverständnis, mir muss niemand reinreden. Wie schauen Sie das mit dieser Spannung an?
Ja gut, wir sind auch eigentlich eine Eidgenossenschaft. Wir haben immer schon rechte Solidaritätsnetzwerke gehabt. Oder, also gemeinsam Waldgebiet bewirtschaftet. Das ist eigentlich unsere Stärke. Dass wir immer sehr stark gemeinschaftliche Strukturen haben. Ich glaube, wir sind mit der Individualisierung fast zu weit gekommen. Ich glaube, die Hyperindividualisierung, die führt in die Sackgasse.
Das heisst, man müsste anfangen, wieder andere Werte betonen.
Ja, gemeinschaftlich, Caring Society, Nachbarschaftsstrukturen, Freundschaftsbeziehungen. Wo sehr viel passiert ist, jetzt in Familien. Familienbeziehungen haben sich verbessert, Großeltern, Enkelkindbeziehungen, das hat einen Aufschwung erfahren. Die Nachbarschaftsbeziehungen sind in der Schweiz besser denn je. Man hat auch viele Vereine in der Schweiz. Man muss sehen, die Schweiz hat extrem starke gemeinschaftliche Strukturen. Das ist eine von unseren Stärken. Wir haben viele Vereine, wir haben viele Leute, die sich engagieren. Ich glaube, das ist, in dieser Richtung muss man weitergehen, die gemeinschaftliche Solidarität stärken. Nicht unbedingt so, dass jetzt wieder Leute mehr, sagen wir, zusammenleben in einer Altershausgemeinschaft, das ist vielleicht zu viel. Aber dass zum Beispiel die Leute so ein bisschen gemeinsam gehen, einkaufen, Mittagstisch machen, generationenübergreifende Aktivitäten machen, Bach putzen, den Jungen und Alt zusammen. Und da gibt, das passiert relativ viel. Also man tut das einfach unterschätzen. Weil die Politik sich auf Probleme konzentriert und das, was gut ist, das kommt in den Medien gar nicht vor.
Heißt das auch, dass zum Beispiel die Solidarität mit denen, die wirklich schwach sind, nach wie vor vorhanden ist? Oder müssen wir dort auch nochmal so ein bisschen einen Akzent setzen?
Ja, es ist einfach so, dass zum Teil die, wo es gibt natürlich einen Teil, wo so misstrauisch sind, die kann man das nicht. Wir haben das in Aarau, hat man 2 Quartierentwicklungen gemacht, aufsuchen die Altersarbeit. Im Quartier mit reichen Leuten hat das überhaupt nicht funktioniert. Die haben alle hinter ihren Vorhängen und hinter ihren Hägen gehockt. Dort, wo es eine durchmischte Gruppe war, auch mit Migranten und mit Türken und einkommensschwächere Personen, hat es eher funktioniert, weil man dort eine viel lebendigere Kultur hat, dass man für sich gegenseitig sorgt. Also es ist nicht unbedingt, dass die Armen unsolidarisch sind und die Reichen solidarisch, aber es ist auch nicht unbedingt das. Ja. Zum Teil sind eher die Wohlhabenden, die sich zu stark zurückziehen in der Gesellschaft.
Ja, also dass da ganz unterschiedliche Mechanismen laufen.
Ja, je jetzt, nach Region, je nach Region.
Ja. Jetzt stimmen wir ja über zwei Möglichkeiten ab, die Kosten irgendwo in Grenzen zu bringen, nach dem, was Sie alles erzählt haben. Wie schauen Sie die zwei Optionen an, die uns da auf dem Tisch liegen?
Ja, die Wirksamkeit, also nach, wenn man es jetzt ein bisschen objektiv anschaut, die Wirksamkeit wird wahrscheinlich nicht so groß sein, so dass es eigentlich auch nicht so entscheidend ist, ob jetzt die Initiative angenommen oder abgelehnt werden. Also eigentlich, weil man kann, durch Regulierung kann man Gesundheitskosten nicht bremsen.
Und an was liegt das?
Ja, liegt, weil das Gesundheitssystem, gerade so die moderne Medizin und gerade auch die Altersmedizin, die ist so dynamisch, oder? Dass man Entwicklungen hat in 10 Jahren, wo man vor 20 Jahren gar nicht gedacht hat, dass das überhaupt möglich ist. Also man kann zum Beispiel heute mit 96 kann man noch komplexe Rückenoperationen erfolgreich durchführen, wo man vor 10 Jahren gedacht hat, das ist gar nicht möglich. Man hat auch festgestellt, dass Leute mit 70 noch können, durch Gedächtnistraining können, ihre hirnorganischen Funktionen extrem ausbauen, oder? Man kann durch 10-minütige Übungen bei 90-jährigen Personen machen, wenn man 10-minütig geduldig die Übungen macht, dass die wieder aufstehen können. Ja. Also man hat Möglichkeiten, wo man früher, auch Interventionen, Möglichkeiten, aber auch medizinisch, natürlich mit gentherapeutischen Ansätzen kann man unter Umständen seltene Krankheiten völlig verhindern, aber im Moment kostet das 500.000, oder?
Ja. Und dass wir eigentlich in dieser Dynamik schlecht beraten sind mit einfachen Regulierungsmassnahmen. Ich höre das so raus.
Ja, man kann einfach so ein dynamisches System lässt sich politisch wie nicht kontrollieren und regulieren. Die Schweiz hat allerdings den Vorteil, dass sie eben nicht nur Kosten hat vom Gesundheitssystem, sondern Gesundheitssystem, Medizinaltechnik, Pharma ist in der Schweiz natürlich ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das heisst, wir sind auch auf der Gewinnerseite, oder? Also ja. Wir zahlen etwas, aber wir gewinnen dafür auch etwas. Und andere Länder, die haben das nicht, oder?
Ja. Was denken Sie, was braucht es für Änderungen in den Köpfen der Menschen, um das zu ändern?
Ja, das ist eben ein langfristiger Prozess. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man einfach noch nie realisiert hat, dass unsere Gesellschaft auf die Langlebigkeit gar noch nicht richtig ausgerichtet ist, oder? Auch mit dem AHV-Alter 65 hat man immer noch so eine Altersguillotine, die eigentlich immer absurder wird. Also man hat immer noch, es gibt auch keine Bildungspolitik 50+. Also 10-Jahre-Universitäten, die haben zu wenig Mittel, oder? Obwohl man weiss, dass Lernen im Alter, und das gilt auch für Leute 80, 85, extrem hohe Wirksamkeit hat. Weil Leute, da kann man, also es gibt Hinweise darauf, dass durch so Strategien das Risiko an Demenz erkranken sehr reduziert werden.
Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass wir so gegen das Ende kommen. Mit was gehen Sie uns mit auf den Weg? Was sollten wir nicht vergessen?
Ja, ich glaube, für kleine Kantone wie Nidwalden, Obwalden ist es wichtig, dass man die modernen Sachen einbettet in die lokalen Traditionen. Wir haben bei vielen Projekten festgestellt, wenn man die lokalen Verhältnisse und die lokalen Traditionen nicht berücksichtigt und einfach allgemein irgendetwas macht, was von einem anderen Kontext übernommen hat, dann funktioniert das nicht. Man muss Tradition und Innovation kombinieren.
Wohl, das ist doch eine schöne Aufforderung für alle, die zuhören, gerade dort, wo sie leben und tätig sind, sich zu fragen, was heisst das konkret vor Ort? Herzlichen Dank, François Höpfliger, für Ihre Gedanken zum Thema Alter, Gesundheitskosten und Entwicklungen. Es war spannend zum Zuhören und Sie sehen, es gibt schon einen Haufen Applaus. Wir sehen uns wieder heute in einer Woche, am 5. Juni, wieder vom 6:30 bis am 7. Es geht nochmal um das Thema Gesundheitskosten im Rahmen der Vorbereitung auf die eidgenössischen Abstimmungen. Mein Gast ist der Tobias Müller. Er arbeitet an der Berner Fachhochschule im Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik. Es würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche wieder dabei sind. Dann haben wir auf unserer Website von Ethik22 wie immer Fragen zu den einzelnen Vorlagen zusammengestellt, die Ihnen vielleicht helfen, zu einer Entscheidung zu kommen. In dem Sinn danke ich Ihnen allen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wie immer haben wir auch heute gemerkt, es geht uns wie am Sokrates, der mal gesagt hat, Wir haben gut diskutiert, die Antworten haben wir lange nicht gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ja, das dünkt mich spannend, das, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, also dass auch Bereiche wie Bildungspolitik, also weit, also eigentlich die Frage von Alter, Gesundheit, Kosten, ganz viele Bereiche anspricht.
Ja, genau, also da kann man einiges machen, aber also es gibt einfach Hinweise auf das, unabhängig von den Szenarien, wenn man mit steigenden Kosten zu tun hat, das ist einfach dann die Frage, wie man es finanziert. Aber wenn Gesundheit so wertvoll ist, dann kann man auch ein bisschen mehr in das investieren, oder?
Ja, und könnte es auch sein, dass das ein Gesundheitsbegriff ist, der einfach grösser ist als nur, ich sage jetzt mal so, der physiologisch-körperlich-mechanische?
Ja, nein, das ist eindeutig so, dass man gemerkt hat, dass psychische Gesundheit ein extrem wichtiger Faktor ist, dass es nicht nur darum geht, dass Leute somatisch funktionsfähig zu erhalten, sondern die mentale, psychische Gesundheit zu fördern. Und das kann natürlich auch eine Herausforderung sein, weil man im Alter konfrontiert wird mit Situationen, die man vorher nicht gekannt hat, oder?
Ja, ja.
Oder das Alter ist etwas, was natürlich auch mit Verlust verbunden sein kann, für Partnerverlust, aber auch Einschränkungen von der Mobilität, wie höhere Einschränkungen, Seh-Einschränkungen. Ja, ja. Und ich kann mit der Grenze vom Leben zurechtzukommen in einer Gesellschaft, wo man die Grenzenlosigkeit vom Leben immer betont, oder?
Ja, ja. Aber ist es schon so, dass die Investitionen eigentlich kleiner sind, also die Kosten für die Investitionen sind kleiner, weder das, was man eigentlich nachher für Gesundheits- oder Krankheitspflege nachher ausgibt?
Ja, also es ist eindeutig das Kurative dominiert, wo man sehr erfolgreich ist, sekundäre Prävention und die Rehabilitation, da macht man auch rechte Fortschritte. Also sekundär ja. Heisst, dass wenn jemand schon Krankheit hat, dass man schaut, dass es nicht weiter und nicht schlimmer wird, oder? Herzbypass, Staroperationen, so Sachen, die sind auch erfolgreich und die erhöhen natürlich die Lebensqualität, sind aber nicht kostenneutral.
Ja, aber sind günstiger, als wenn man jetzt nur kurativ pflegt?
Ja, eindeutig so. Und das ist schon so, dass das Konzept ist, dass man, wenn es gelingt, die gesunde Lebenserwartung stärker anzuheben als die Lebenserwartung an sich, dann werden Kostenzunahmen bewältigbar sein.
Ja. Ja, weil das ist ja, ich denke, häufig eben, Sie haben gesagt, es hat etwas mit der langfristigen Sicht zu tun und gleichzeitig mit einem breiteren Blick von Investitionen, Kosten im einen Bereich und nicht nur fokussiert sie auf die direkten kurativen Kosten.
Also ein radikaler Vorschlag war natürlich politisch überhaupt keine Chance hat, weil man könnte das Gesundheitsbewusstsein natürlich erhöhen, ist einfach das Rentenalter auf 75 erhöhen.
Dann das müssen Sie jetzt ein bisschen erklären, wieso, was das denn für
Folgen hat. Ja, also sagen wir, das würde dazu führen, dass plötzlich Betrieb, die Unternehmung, aber auch die Wirtschaft, oder die Arbeitslosenkasse, die Unfallversicherungskasse, die wären interessiert, dass Leute natürlich möglichst lang gesund bleiben, oder? Und man ist eine betriebliche Gesundheitsförderung, ist man recht weit, oder? Weil das sind dann Arbeitskräfte, oder?
Ja, also das heisst, man müsste den Betrieb so weit bringen, dass sie ins gesunde Alter der Mitarbeiter investieren.
Ja, wenn das Rentenalter so hoch wäre, dann wäre das natürlich eine riesige Herausforderung. Also das ist natürlich jetzt rein utopisch, oder? Aber es heisst einfach, oder? Also ich habe es auch historisch einmal angeschaut, wann hat man angefangen, sich um die Volksgesundheit zu kümmern? Das ist dann, wo man ein Militärdienst eingeführt hat. Und dann hat man sich gekümmert um die Gesundheit von jungen Männern. Und hat festgestellt, es gibt viele junge Männer, die sind ungesund. Und dann hat man sich um die Ernährung von Kindern und die Pflege von Kindern geschaut. Und hat dann geschaut, wie werden die jungen Männer erzogen. Und hat dann, Gesundheit von den Müttern betont.
Ja.
Und es gibt Staaten, die gezeigt haben, dass seit zum Beispiel die USA oder in England, seit Abschaffung von der Militärdienst, sind die Investitionen in sogenannte Volksgesundheitsmaßnahmen sind gesunken.
Das heisst, es braucht ein gesellschaftliches Interesse, wo die Sorge für die Gesundheit eine Art wie ein Nebeneffekt ist.
Ja, genau. Oder das ist historisch, ist das der Hauptpunkt gewesen. Deshalb sind die Franzosen zum Teil, weil sie schon früher Nationalarmee hatten, eine höhere Lebenserwartung hatten im Ende vom 19. Jahrhunderts als Deutschland.
Das würde ja heissen, wir müssten uns eigentlich fragen, was wäre gesellschaftliches Interesse, das uns dazu bringt, dass ältere Menschen gesünder bleiben?
Ja, das geht also richtig gesunde Langlebigkeit, oder? Dass man auch herausgefunden hat und realisiert, dass wenn man die Kompetenzen der Pensionierten nicht kann nutzen kann, Freiwilligenarbeit, aber auch zum Beispiel Erfahrungsaustausch in Unternehmungen, dass unsere Gesellschaft nicht kann funktionieren
kann. Ja.
Oder Senioren helfen Senioren, oder?
Ja, ja.
Da gibt es viele Projekte, Generation im Klassenzimmer, da gibt es sehr viele schöne Projekte. Also ich glaube, wir haben die Lösungen, wir haben es einfach im Moment lokal, aber noch nicht national.
Eben, ich habe also das Gefühl, das ist noch nicht in den Köpfen der Gesellschaft als solche drin.
Ja, es fährt an, es gibt immer mehr so Diskussionen, oder? Das ist schon so, dass das läuft auf gewisse Gemeinden investieren, zum Teil in die sozialen Beziehungen. Gewisse Kantone machen das. Und es gibt auch immer mehr Stiftungen und Verbände, die sich um das kümmern. Einfach auf der nationalen Ebene, dort ist es immer noch sehr stark problemorientiert.
Ja. Also das heisst, es wächst gut schweizerisch von unten auf, aber man braucht Geduld und müsste ein bisschen drücken.
Ja, also, ich glaube, die Schweiz, also im Verhältnis zu anderen Ländern sind wir jetzt bei der gemeinschaftlichen Aktivität, im sozialen Nachbarschaftshilfe noch recht weit. Ja. Also in den sozialen Beziehungen, das soziale Netzwerk, auch wie viele Leute aktiv sind, kulturell und in allen Bereichen, das ist erstaunlich. Das ist in allen, auch in der Innerschweiz ist das erstaunlich, was da alles läuft, oder?
Ja, ja.
Aber weil es eben hauptsächlich Frauennetzwerke sind, wird das ein bisschen zu wenig beachtet.
Aha, dass das auch so geschlechterdifferenziert ist.
Ja.
Sehen Sie eine Möglichkeit, wo jetzt, ich sage jetzt mal, national, also der Bund, mehr könnte machen?
Ja, wo man einmal vorgeschlagen hat, dass so zum Beispiel all die sozialen Projekte würde Sammlung machen und schauen, welche Projekte funktionieren, den Austausch zwischen den lokalen Projekten. Also alles sammelt und schaut, was funktioniert, wo hat Sachen, die nicht funktionieren, was sind Voraussetzungen. Weil man kann auch aus Misserfolg relativ viel lernen, oder?
Ja.
Das funktioniert im Moment noch nicht. Man hat das zum Teil, bei Generationenprojekten läuft, dass man es koordiniert über Webseiten und so Sachen. Aber das ist noch nicht etwas, was der Bund finanziert, oder? Und das Präventionsgesetz ist vor ein paar Jahren, hat Frau Humboldt gesagt, ganz knapp abgelehnt worden. Also die Schweiz hat kein eigentliches Präventionsgesetz.
Und das wäre natürlich dann auch wieder so Ansatz.
Ja, da könnte man wieder mal einbringen. Das muss, glaube ich, im Ständerat. Es haben nur zwei Stimmen gefehlt.
Dass man da wieder etwas machen könnte. Ja. Wie weit ist die Forschung in diesen Sachen? Also, dass die Universitäten solche Übersichten schaffen durch Programm?
Ja, die Universitäten machen da recht. Da gibt es jetzt Langlebigkeitsstudien, wie kann man eine gesunde Langlebigkeit entwickeln. Es gibt auch sogar ein Zentrum für gesunde Langlebigkeit, das jetzt gegründet worden ist vor einem Jahr. Da ist man recht weit zu herausfinden, was braucht damit die Leute, oder was ist wirksam. Da ist man, was auch die Forschung natürlich nicht macht, ist natürlich geschaut, was das alles dann kostet, oder? Und man ist oft zum Teil sind das natürlich Interventionen, wo man dann merkt, durch dann bestimmte Forschungsresultate zum Teil gar nicht merkt, dass da auch praktische Hindernisse sind, oder?
Ja, ja.
Weil ein Pilotprojekt, das man durchführt, die sind oft wirksamer, weil man motivierte Leute hat. Wenn man es dann in der Praxis umsetzt, ist das oft komplizierter.
Kennen Sie irgendein Projekt, wo Sie finden, das ist wirklich leitsternmässig, das müssen wir anknüpfen?
Ja, es gibt das Du Health-Projekt von der Frau Professorin Heike Bischoff-Ferrari von der Universität Zürich. Das ist ein internationales Projekt, wo man auch schaut, welche Ernährung, welche Vitaminzusätze, welche Bewegungsstrukturen eine Rolle spielt und welche Kombination von welchem oder am meisten Wirkung haben.
Ja. Und wo nachher könnte lokal dann umgesetzt werden?
Ja, da sind sie dran, das umzusetzen. Das sind grosse internationale Projekte.
Ja. Ah, das klingt spannend, weil das muss ja dann irgendwann zu den Gemeinden und zu den Kantonen und zu den Leuten abtröpfeln, dass die das dann auch umsetzen.
Ja, das ist zum Teil passiert. Also es braucht einfach mehr Zeit. Das ist immer natürlich eine Frage, wir haben das auch schon Diskussionen, wie darf man die Leute zur Gesundheit zwingen, oder?
Ja, das ist ja wahrscheinlich ethisch auch die grosse Frage. Also heisst meine Freiheit auch, dass ich krank sein kann oder mich kaputt machen, oder? Also gesundheitlich.
Ja, das ist natürlich, wenn man natürlich das durchsetzen, dann haben wir Disziplinierungs- und einen Leistungsauftrag, der natürlich nicht durchsetzbar ist, oder?
Ja, ja.
Darum hat es viele Pflegeheime, die erlauben auch, dass die Bewohner und Bewohnerinnen rauchen. Ich habe auch schon heim gesehen mit einem Raucherzimmer.
Ja.
Wo Bewohner
gibt's haben. Gibt es denn Untersuchungen, wenn ich das so spitz formuliere, wo auch Leute, die ungesund leben, äußerlich gesehen, dank sozialen Kontakt, dank all den Rahmenbedingungen, die sie geschildert haben, doch gut alt werden und zufrieden und glücklich sind?
Ja, ja, also auch, sagen wir, es gibt auch Leute, die übergewichtig sind, rauchen, sich nicht bewegen, aber die sind gut. Und wenn sie, sagen wir, jetzt im Garten sind, mit Freunden und so, oder hohe Lebensqualität haben, sie haben dann vielleicht einfach höhere Risiken von Herzproblemen, oder?
Das lässt sich.
Also es ist schon so, dass eine zu extreme Gesundheitsorientierung, dass man einfach nur noch alles macht, was jetzt im Moment gesund ist, das ist weder für Kinder noch für Jugendliche, ja, noch für ältere Leute ideal, oder?
Also das heisst ja...
Völlig Verzicht auf Würst, weil man weiss, die sind ungesund, oder? Es ist immer eine Frage von der Menge, oder?
Ja. Wo würden Sie so eine Grenze ziehen zwischen dem Extrem und vernünftigem Gesundheitsverhalten? Jetzt gerade auch, wie Sie selber älter werden.
Ja, es ist noch schwierig, Grenzen zu ziehen, dass wir die Leute, oder dass wir natürlich schon die Leute nicht oft an Grenzen ziehen, wenn sie schon eine gewisse Beschwerden haben.
Ja.
Oder wir haben vielleicht den Anteil von den Leuten, die jetzt früher geraucht haben, jetzt nicht mehr im Alter, das sind die grösste Gruppe.
Ja. Die dann aufgehört haben aus gesundheitlichen Gründen. Also.
Aber ich habe einfach vor kurzem mit einem Krebspatienten, der weiss, der im halben Jahr stirbt, der hat friedlich noch geraucht und das Rauchen war die Ursache gewesen. Aber dass er jetzt mit Rauchen aufhört, das wäre dann sinnlos, oder?
Ja, ja.
Also es braucht. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen kann kombinieren, oder? Es braucht eigentlich nicht so viel Bewegung, oder?
Ja.
Wir haben 10.000 Schritte pro Tag, aber heute würden da lange 3.000 oder 4.000 Schritte.
Ja.
Und vegetarisch muss man nicht sein, man kann einfach ausgewogen essen oder kleinere Portionen nehmen.
Ja.
Dann soziale Kontakte pflegen, wo man vielleicht halt einfach mit gemeinsam isst, dann isst man mehr, vielleicht halt einfach mal bei den Mittagstischen mal einen Tag aussetzt.
Ja. Ist noch vielleicht noch spannend zu fragen, aber wie beeinflusst das Wissen, das Sie haben, durch Ihre Forschung, Ihren konkreten Lebensalltag?
Überraschend wenig. Also das ist generell eine Erfahrung bei allen Fachleuten, dass das Fachwissen auf das eigene Leben überraschend wenig Einfluss hat. Sonst gäbe es keine rauchenden Ärzte, keine scheidenden Ehetherapeuten.
Ja, das heißt,
depressive Psychiater, also ich glaube, Fachwissen und das eigene Leben, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. Und wahrscheinlich spricht immer auch noch die persönliche Konstitution auch noch eine Rolle, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es ist sicher, es hat auch familiengenetische Elemente, das ist oder und es sind sehr viele Faktoren zusammen. Darum ist oft so, dass multimodale Interventionen, wo man zum Beispiel soziale Beziehungen mit Gedächtnistraining und Bewegung und gemeinsam Essen kombiniert, die haben die grösste Wirkung.
Ja, aber das heisst also, je einfacher als man Regeln macht, die nur einen Bereich ansprechen, desto weniger erfolgreich ist man wahrscheinlich auch.
Ja, aber wenn man das nicht einbettet ist, gemeint, oder zum Beispiel, wenn ältere Leute turnen, dann haben das gegeben, der Bosnien-Kotten-Turnverein, dann ist eine Begegnung und Kaffee trinken nachher fast wichtiger als Turnen selber.
Ja.
Das ist das, was die Qualität macht. Das ist auch das, was die Leute motiviert, zu dem Turn, Nachmittag zu gehen, mal Bewegungen machen, weil es ist gesund. Macht zwar nicht unbedingt Freude, aber man trifft Leute und das ist, was Freude macht.
Ja, ja. Sehen Sie Anzeichen, dass auch die klassische Medizin in unserem Land parat ist für solche Entwicklungen?
Ja, also das Hauptproblem bei der Medizin ist einfach, dass die Medizin, gerade bezüglich älterer Personen, zu wenig finanziert wird bei der Kommunikation. Also Aufklärung und Kommunikation und Begleitung, das ist oder von der durch den Rat. Das sind alles Sachen, die tariflich sehr schlecht eingestuft werden. Und dann tut man es halt einfach technisch lösen, was man eigentlich müsste sozial lösen.
Also das heisst, wir haben eigentlich falsche Anreize in der Tarifstruktur.
Ja. Das ist auch so ein Ende dazu, dass die Anreize oder dass zum Teil Leute, wenn ein Arzt zum Beispiel, wenn jemand ein Hörproblem hat, dann 20 Minuten braucht, oder? Und dann wird aber nur 10 Minuten berechnet, und dann wird er das nicht können, sehr lang machen, oder?
Ja. Also, das heisst, es ist wirklich eine Strukturfrage, denn, wie ärztliche Arbeit verrechnet wird.
Ja, oder dass eben zum Teil für Kommunikation zu stark bürokratische Aufgaben machen müssen und zu wenig Zeit haben für den Patienten selber.
Ja. Ja, ja. Und das sind ja Sachen, die man wahrscheinlich nicht durch Volksabstimmungen allein lösen
kann. Nein, man muss auch sehen, wir haben ja in der Schweiz kein Verfassungsgericht. Also, das, wenn etwas in der Verfassung ist, heisst das noch lange nicht, dass das irgendwo politisch realisiert wird, oder?
Ja, ja. Und dass dort dann an und für sich dann wahrscheinlich auch durch das Kosten entstehen, indirekt, weil man am Anfang zu wenig mit den Leuten geredet hat. Also, ich höre das auch aus ein Stück weit, oder?
Ja, oder eben, wenn man föderalistisches Element hat, jeder Kanton, was sein eigenes Spitalsystem mit Berechtigung oder ohne Berechtigung. Und das macht schon, dass Föderalismus hat auch Kosten, aber gleichzeitig macht das System extrem stabil, gesamthaft.
Ja. Also das heisst, wir sind auf verschiedensten Ebenen eigentlich herausgefordert, an den Tisch zu sitzen und die Sachen miteinander zu diskutieren.
Ja, also insgesamt kann man sagen, was die sozialen Sachen betrifft, ist die Schweiz auf einem guten Weg. Also wir haben sehr viele Innovationen, wir haben eine hohe gemeinschaftliche Strukturen. Wir sind ein bisschen auf der politischen Struktur ein bisschen, ja, einfach zu langsam oder zu komplex.
Ja.
Oder dass es der Bund hat ja schon 2012 hat gesagt, bis 2013 gibt es ein elektronisches Patientendossier, oder?
Ja.
Und das gibt es jetzt
noch immer noch nicht.
Ja, ja. Ja, da hat man einfach gewisse Sachen verschlafen auf der nationalen Ebene.
Ja, ja. Wer würde Sie an den Tisch einladen, um die gesundheitlichen Fragen zu diskutieren oder in die Richtung zu entwickeln, die Sie vorsehen oder die Sie jetzt ein bisschen skizziert haben?
Ja, das ist ein Problem, man tut eben alle einbeziehen und dann wird es so kompliziert, weil alle unterschiedliche Interessen haben.
Ja.
Man müsste vielleicht einfach zuerst mal die Spitalstruktur, nur die Spitalstrukturen, mal die, die zuständig sind, koordinieren und dann schauen, wie man das besser koordinieren können. Dann gibt es gewisse Fachspezialisierungen, die durch eine Koordination machen können. Und dann einfach die ganzen digitalen Leute,
ja,
um digital zu tun haben, dass die zusammenhocken.
Und dann würden wir schauen, was daraus wird.
Ja, bis jetzt haben wir eben alle bezogen. Patientenverbände, Krankenkassen, Kantone, der Bund. Und das hat einfach, da haben sich alle gegenseitig blockiert. Wir müssen wahrscheinlich viel mehr. Also, wir haben zum Beispiel auch lokal haben gesagt, dass wir alle mal jährlich treffen, zum Beispiel in einer Gemeinde oder in einer Region, wo zum Alter etwas zu sagen haben oder dort tätig sind, dann langt das.
Ja.
Die können sich dann unter sich koordinieren und.
Ja. Vielleicht so gegen den Schluss jetzt von unserem zweiten Teil vom Gespräch. Welche Frage würden Sie denen zuerst stellen, wenn Sie die an einem Tisch haben?
Ja gut, dann müssen wir zuerst mal, ob Sie wissen, wie die Verteilung von der Gesundheitskosten sind.
Ja.
Dann würden wir mal zuerst mal herausfinden, wer überhaupt informiert ist. Oder? Und dann müssen wir informieren, welche Faktoren haben die höchsten Kosten, sind die höchsten Kostentreiber, oder?
Ja. Dann wird es ein spannendes Gespräch, ja. Gell? Und dann würden wir vielleicht so etwas diskutieren, wenn wir heute Abend miteinander diskutiert hätten. Das wäre ja spannend. Mal. Ich glaube, wir könnten da langsam so ein bisschen gegen Schluss kommen. Herr Öpfliger, danke vielmals auch noch für die Ausführung jetzt im zweiten Teil. Es war hochspannend. Und ich denke, es gibt noch viel zu tun, aber es gibt durchaus auch jetzt so Perspektiven, gerade was lokale Initiativen anbelangt und dass man eben auf die soziale und das Zusammenleben schaut, das nehme ich mit und das motiviert auch. Also von daher ganz herzlichen Dank. Ja.
Nein, Kantone sind zum Teil, gewisse Kantone sind und auch gewisse Gemeinden sind extrem innovativ, oder? Und da passieren Sachen. Es bleibt einfach wie politisch, unter dem politischen Radar, oder?
Ja. Ja, und ich meine, politisch könnte man ja durchaus auch helfen, indem was man Anschubfinanzierungen, Defizitgarantien übernimmt. Ja. Also man muss ja dann die Initiative nicht blockieren, oder? Da gibt es ja wirklich Möglichkeiten. Mal, danke vielmals. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und freue mich, wenn wir wieder mal vielleicht uns treffen und im Gespräch sind. Danke vielmals, alles Gute und auch allen anderen einen schönen Abend. Alle haben Freude, das ist doch schön. Auf Wiederhören, Herr Häuptlinger. Danke vielmals, merci. Ethik 22.
Aha.